Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Mathis Jungblut, herzlich willkommen. Und bei uns in der Sendung geht es heute um etwas, was mittlerweile eigentlich ja selbstverständlich sein sollte, aber bei der Deutschland immer noch stark hinterherhängt. Es geht um die IT-Bildung. Außerdem geht es um Integrations- und Sprachkurse in Deutschland und darum, wie überlaufen sie derzeit sind. Das Ganze hier in der nächsten halben Stunde bei Campus und Karriere. Bulgarien, Griechenland oder Serbien. Was haben diese Länder, was Deutschland nicht hat? Ja, da kommt man jetzt erstmal nicht drauf. Es ist Informatikunterricht als Pflichtfach. In Deutschland ist man in vielen Bundesländern noch weit davon entfernt, dass Informatik einen wichtigen Platz in der Schulbildung einnimmt. Und damit rutscht Deutschland immer weiter ab im internationalen Vergleich. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Stifterverbandes, die den Informatikunterricht in Europa verglichen hat. Ein Ergebnis: Nur noch 9 von 37 Ländern haben Informatik nicht als Pflichtfach. Felix Süßenbach ist der Autor der Studie beim Stifterverband und bei mir am Telefon. Herr Süßenbach, warum hängt Deutschland immer noch so hinterher?
Das liegt daran, dass wir das Pflichtfach Informatik in vielen Bundesländern einfach noch nicht eingeführt haben. Und damit stehen wir relativ einsam in Europa da. Es gibt nur noch ein Viertel der Länder in Europa, die keine verpflichtende Informatiklehre haben. Drei Viertel der Länder haben das.
Was machen denn andere Länder da besser in diesem Zusammenhang?
Da geht es um den Platz in den Stundentafeln. Die haben diesen Platz geschaffen, das Fach Informatik da unterzubringen. Gibt es eben auch in Deutschland, in manchen Bundesländern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, schaffen das. Sie haben es geschafft, genug Lehrkräfte zu bekommen, die dieses Fach unterrichten können. Und die haben die geeignete IT-Infrastruktur aufgebaut, um dieses Fach dann auch anbieten zu können. In allen drei Punkten hängen wir hinterher in Deutschland.
Mhm. Sie haben es gerade angesprochen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sind die einzigen beiden Länder, die Informatik als eigenständiges Pflichtfach ab der 5. Klasse haben. Andere Länder im nächsten Jahr kommen dazu, Schleswig-Holstein, Saarland und Niedersachsen ab dem Sommer. Welche Länder haben denn noch am meisten Nachholbedarf?
Es gibt auch andere Länder, die ein eigenständiges Pflichtfach Informatik haben. Das sind noch Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die haben das dann aber nur in ein oder zwei Jahrgangsstufen. Und dann haben wir noch Berlin und Hamburg, die haben ein Informatik zumindest als Teil eines Pflichtfachs. Das heißt dann sowas wie Wirtschaft und Informatik. Die Länder, die ich jetzt nicht genannt habe, die gehören zu denen, die Informatik dann als Wahlfach haben, die das schulabhängig vielleicht als Pflichtfach oder die eben gar kein Informatikangebot haben. Bremen, Hessen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz.
Die Herausforderungen haben Sie gerade angesprochen. Also vor allem sind da die Lehrkräfte, die natürlich einen großen Punkt ausmachen, aber auch die IT-Ausstattung vor Ort in den Schulen. Ist ja natürlich ein großes Problem. Nicht nur Informatiklehrer gibt es natürlich viel zu wenig, sondern generell Lehrermangel ist ein Problem. Wie kann man denn Informatiklehrer gewinnen?
Was wir fordern, ist zunächst einmal die politische Entscheidung zu treffen, das Pflichtfach einzuführen. Und daran angeknüpft sind eben die Forderungen zu diesen drei Herausforderungen, die wir haben, um das Pflichtfach einzuführen. Also wir müssen einen Platz in den Stundentafeln finden für Informatik. Und da ist es eher eine schlechte Idee, noch ein Fach obendrauf zu bauen, weil die Stundentafeln schon voll sind, sondern hier muss man einfach Platz finden. Da müssen dann auch andere Schulfächer Stunden abgeben. Dass es geht, zeigt zum Beispiel Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, wo das eben durch die ganze Sekundarstufe 1 vertreten ist, das Fach. Der zweite Punkt ist, massiv die Ausbildung von Informatiklehrkräften zu fördern, flexiblere Lösungen für Quer- und Seiteneinstieg zu finden, die natürlich immer noch den Qualitätsansprüchen des Lehrberufs entsprechen. Und der dritte Punkt ist die geeignete IT-Infrastruktur. Und da muss man auch dazu sagen, da ist natürlich schon viel in Bewegung gekommen, jetzt auch durch Corona. Ich glaube, die Message ist angekommen, dass wir digitale Geräte brauchen, Laptops am besten oder Tablets. Was weniger präsent ist, ist, dass dazu auch eine Wartung und Instandsetzung dieser Geräte gehört. Und da müssen wir vor allem auf externe Dienstleister zugreifen, weil das den Lehrern kaum noch aufgebürdet werden kann.
Man muss ja eigentlich nicht mehr erklären, wie wichtig IT-Grundkenntnisse in unserer Gesellschaft sind und ja, wie sie auch immer wichtiger werden. Und jetzt gibt's ja zum Beispiel auch seit kurzem die KI-Software ChatGPT, die Schulen und ja auch Hochschulen vor großen Herausforderungen stellt. Wie nähert man sich denn so einem Programm in einem Informatikunterricht gut an? Oder auch anders gefragt, wie sieht guter Informatikunterricht, wenn er denn dann flächendeckend eingeführt wurde, denn aus?
Das ist ja das Ding mit Informatik, das wird oft mit Programmieren gleichgesetzt, aber da steckt viel mehr dahinter. Das ist natürlich Programmieren, aber es ist auch Algorithmik, es ist Mensch-Maschine-Interaktion, es ist Netzwerke, es ist Datensicherheit. Und da ist es auch wichtig, dass man so eine Software nicht nur als Gefahr sieht, sondern eben auch die Potenziale darin erkennt. Aber um diese abzuschätzen, muss ich eben Wissen dazu haben, was so ein Chatbot alles kann und was er nicht kann. Und dazu brauche ich das Hintergrundwissen, das ich in einem Informatikunterricht lernen würde.
Wenn man ihn denn hätte in Deutschland.
Wenn man ihn denn hätte, genau. Gerade was sind die Grenzen von AI? Wo könnte sie theoretisch auch menschliche Arbeitskräfte ersetzen? Das ist ein unglaublich wichtiges Thema, wenn wir über Arbeitskräftemangel reden. Da geht es ja auch darum zu schauen, okay, wo könnten wir vielleicht rausgehen? Was muss der Mensch nicht mehr unbedingt machen? Und wo könnte man die Arbeitskraft besser einsetzen?
Felix Süßenbach war das vom Stifterverband. Mit ihm habe ich über eine aktuelle Studie gesprochen. Demnach hinkt Deutschland beim Informatikunterricht im europäischen Vergleich immer noch hinterher. Herr Süßenbach, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Um in einem neuen Land wirklich anzukommen, sich heimisch zu fühlen und auch mit den Menschen in Kontakt zu kommen, muss man natürlich die Sprache beherrschen. Dafür gibt es in Deutschland ja Integrationskurse, zum Beispiel an den Volkshochschulen. Da lernen zum Beispiel Geflüchtete Deutsch, bekommen aber auch einen Crashkurs in Recht und Kultur. Unverzichtbar für die Integration möchte man also meinen. Das Problem aber dabei, die Plätze in diesen Kursen, die sind knapp. Und manche Geflüchtete müssen sich deswegen anders helfen. Mehr von Johannes Tran.
Verheiratet?
Die Hochzeit, ja? Die
Hochzeit, genau.
Ja. An einem grau verregneten Januarvormittag sitzt Talina Andrejko in einem kleinen Raum in der Innenstadt von Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein. Auf dem Tisch vor ihr liegen ausgebreitete Karteikarten und zwei Schreibblöcke. Ihr gegenüber sitzt eine pensionierte Lehrerin. Talina Andrejko ist vor 4 Monaten aus Charkiw in der Ostukraine geflohen. Jetzt lernt sie hier Deutsch, zumindest ein paar Grundlagen. Die Lehrerin unterrichtet sie 2x pro Woche ehrenamtlich. Für die Ukrainerin nur eine Notlösung. Einen Platz in einem der offiziellen Integrationskurse, wo sie mehrere Stunden täglich Deutsch lernen könnte, hat sie bislang nicht bekommen.
Ich habe leider bis jetzt keine Antwort bekommen, ob ich den Kurs machen kann. Ich bin sehr froh, dass ich hier Deutsch lernen kann, aber ich würde gerne mehr lernen. Ich kann schon ein bisschen Deutsch aus der Ukraine, aber ich habe keine Sprechpraxis.
Mit ihrem Problem steht sie nicht allein da. Der Zustrom an Geflüchteten infolge des Ukraine-Kriegs hat vielerorts zu Engpässen bei den Integrationskursen geführt. Der Deutsche Volkshochschulverband spricht von Wartezeiten bis zu 6 Monaten. Es habe einen extremen Anstieg in der Nachfrage gegeben. Das zeigt sich beispielsweise in der Volkshochschule Pinneberg, eine gute Autostunde von Bad Oldesloe entfernt. Alle Integrationskurse im 1. Quartal seien ausgebucht, sagt die Volkshochschulleiterin Gesine Kessler-Mohr. Sie müsse jeden Tag Interessenten abweisen.
Wir können gar nicht mehr leisten. Uns fehlt Verwaltung, uns fehlen Lehrkräfte, am Ende des Tages auch Räumlichkeiten. Und das führt aber auch zu großem Frust, weil wir den Menschen nicht helfen können. Und weil die Menschen dann immer wieder auch anrufen und wir es immer wieder erklären müssen und wir einfach auch nichts tun können am Ende des Tages.
Die Volkshochschulleiterin kritisiert, die Kurse seien ein Verlustgeschäft, die Vergütung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht ausreichend. Auch die AWO, ein weiterer Träger von Integrationskursen, spricht von hohen Wartezeiten. Vor allem auf dem Land seien Kursplätze knapp, sagt Melanie Schäfer, AWO-Sprecherin in Schleswig-Holstein. Viele Lehrkräfte seien Freiberufler und hätten sich in der Corona-Pandemie andere Jobs gesucht.
Die besondere Problematik aktuell ist, dass wir diese plötzlich erhöhte Nachfrage nach Kursplätzen haben und auf der anderen Seite einen großen Engpass bei den Kursleitenden. Zudem kommt es zu so einer Art Stau, da wir eben nicht nur die geflüchteten Menschen aus der Ukraine haben, die jetzt Nachfragen nach den Kursen, sondern eben auch noch andere Geflüchtete, beispielsweise aus Afghanistan, die schon sehr viel länger warten mussten, weil sie erst später Zugang hatten zu unseren Kursen.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verweist darauf, dass es grundsätzlich genügend Kursplätze gebe, auch wenn einige Träger regional an ihre Belastungsgrenze stießen. Benjamin Beckmann, beim BAMF zuständig für die Integrationskurse, sagt, das Bundesamt habe die Kostensätze für die Träger zuletzt deutlich erhöht. Und man arbeite daran, die Zulassungsvoraussetzungen für Lehrkräfte zu verändern.
Ganz klar, Lehrkräfte sind gerade unsere Achillesferse. Wir haben in den Integrationskursen hochqualifizierte Lehrkräfte, die im Einsatz sind. Das ist auch gut und richtig so. Aber im Detail sind wir daran, Dinge anzupassen, um diesen Mangel, der im Moment unbezweifelt besteht, einfach besser begegnen zu können.
Großmutter, genau. Oma, sind immer wichtige Artikel. Die Großmutter.
Die Ukrainerin Halina Andrejko hofft, dass sie bald einen Platz in einem der regulären Kurse bekommt, um dann täglich Deutsch zu lernen und ein offizielles Sprachzertifikat zu bekommen. Sie habe in der Ukraine mehr als 15 Jahre als Krankenschwester gearbeitet, sagt sie, würde sich gerne auch hier auf Jobs bewerben.
Ich möchte in Deutschland arbeiten.
So wie der jungen Ukrainerin, die wir gerade im Beitrag von Johannes Tran gehört haben, geht es vielen Geflüchteten in Deutschland. Sie wollen arbeiten. Und da trifft es sich ja eigentlich, dass in vielen Branchen händeringend Personal gesucht wird, zum Beispiel in der Krankenpflege. Viele Krankenhäuser werben ausländische Pflegerinnen und Pfleger seit Jahren direkt in ihren Heimatländern deswegen ab und locken sie mit einem guten Job nach Deutschland. Doch hier vor Ort in Deutschland gelingt die Integration dann nicht immer. Viele Pfleger sind unzufrieden und verlassen Deutschland dann wieder. Wie es aber gut funktionieren kann, das zeigt die Uniklinik Göttingen. Bastian Brandau berichtet.
Ich bin die Frau Prahilika. Ich komme aus Albanien und bin 24 Jahre alt. Ich bin seit 3 Monaten ungefähr hier in Göttingen und ich arbeite bei UMG auf Kardiologie.
In Albanien hat Gisara Prahilika Pflege studiert, über eine Agentur von der Universitätsmedizin Göttingen erfahren, die sich um internationale Pflegekräfte bemühe. Mit einem Betreuungskonzept, das die UMG ausgebaut hat, seitdem sie 2018 erstmals internationale Pflegekräfte aus Italien angeworben hatte.
Wir haben die ersten Pflegekräfte schon voll anerkannt nach Deutschland geholt.
Erinnert sich Tanja Lochter, eine von 6 Pflegedienstleiterinnen an der UMG.
Das heißt, die haben eigentlich am Tag 1 als Gesundheits- und Krankenpflegekraft gestartet. Die zweite Gruppe hat schon den Anpassungslehrgang gemacht und das war einfach ein viel geschützterer Rahmen. Sie haben zwischendurch gewechselt, die Station, sie konnten mehrere Seiten der UMG kennenlernen und konnten so am Ende auch ihre Station viel besser auswählen.
Bestmögliche Voraussetzungen für den Start in Göttingen wolle man inzwischen auch schon vor der Ankunft in Deutschland schaffen, sagt Lochter. Hier folgen dann Sprachkurse, Kennenlerntage, längere Einarbeitungszeiten nach individuellen Wünschen. Gisara Prahilika hat diesen Prozess in den vergangenen Monaten durchlaufen und jetzt mit dem deutschen Anerkennungszertifikat als Pflegefachkraft abgeschlossen.
Eigentlich es ist wie eine große Familie hier. Seit Anfang ich fühlte mich sehr angenehm, besonders bei Herr Capone, die unterstützt uns bei alles. Und auch von meiner Station, einige Kollegen sind nett für irgendwelche Probleme. Wir haben Ansprechpartner. Die Einarbeitungszeit ist auch sehr gut organisiert und für mich besonders hat sehr gut geklappt bis jetzt. Und ich hoffe, geht weiter so.
Das kann es durchaus, wenn es nach dem Team an der Universitätsmedizin Göttingen geht. 2018 und damit später als andere Kliniken begann man in Göttingen im Ausland Pflegefachkräfte anzuwerben. Jimmy Capone kam vor 8 Jahren von den Philippinen zunächst an die Uni Tübingen. Dort gab es bereits eine Anlaufstelle für internationale Pflegefachkräfte, ein International Nursing Office. Mittlerweile gibt es ein solches auch in Göttingen. Und Jimmy Capone gibt dort Gelerntes weiter.
Meine Hauptaufgabe ist klar mehr in der Praxis, dass ich sie individuell unterstütze, 1:1 Betreuung. Ich gehe auf die Stationen zusammen mit einer neuen Pflegekraft und dann arbeiten wir.
Capone hat das Curriculum konzipiert, das die neuen Pflegekräfte aus dem Ausland an der UMG durchlaufen. Dazu gehören auch die Einführungstage für internationale Pflegepersonen. Ein Come-Together mit Begrüßung durch den Vorstand des Klinikums und Verleihung der Zertifikate für diejenigen, die schon länger da sind, aber auch mit grundsätzlichen Informationen etwa zu Arbeitszeiten, Lohn oder der betriebsärztlichen Untersuchung für die neu Angekommenen.
Heute ist Tag 1 und es gibt noch Tag 2 und das ist Leben in Göttingen. Was bietet Göttingen an? Zum Beispiel, wenn man Hobbys hat, wo kann ich ein gebrauchtes Fahrrad kaufen? Wo ist Lidl, wo ist Penny? Das ist nur kurzfristige Ziele. Und danach die Frage ist für die soziale Integration Familiennachzug.
Wir suchen nach Kolleginnen, das ist das, was wir uns vorstellen.
Ziel sei es schließlich, dass die Pflegekräfte an der Universitätsmedizin Göttingen blieben, sagt Pflegedienstleitung Tanja Lochter.
Stationen haben ja oft Stammtische etc., wo sie gleich mit eingeladen werden. Und die Pflegekräfte sind untereinander durch Treffen wie heute und durch die Sprachkurse sehr vernetzt und unternehmen miteinander viel. Und da kommen irgendwann auch immer wieder neue Freunde dazu. Es finden Lebenspartner hier, gründen Familien in Deutschland. Und ich würde sagen, dann ist die Integration erfolgreich abgeschlossen.
Dass es so nicht immer läuft, erfährt Grace Lugar-José bei ihrer Arbeit. Die Wirtschaftspsychologin arbeitet als interkulturelle Trainerin auch im Gesundheitsbereich. Sie hat im vergangenen Jahr eine Umfrage unter philippinischen Pflegekräften in Deutschland durchgeführt.
Dabei ist leider rausgekommen, dass viele unzufrieden sind. Und deshalb ist von mir die Initiative gekommen, das Arbeitgebergütesiegel ins Leben zu rufen. Das nennt sich Best Places to Work for International Nurses in Germany.
Eine Orientierung solle das Signal bieten, wenn eine internationale Pflegekraft sich innerhalb Deutschlands umorientieren wolle. Göttingen bekommt an diesem Tag als drittes Uniklinikum in Deutschland das Gütesiegel verliehen.
Was ich auch von beiden Seiten mitbekommen habe, ist, dass die wirklich aus den Fehlern gelernt haben und sich einfach immer wieder verbessert haben. Und auch der Austausch, also was ich auch immer erlebe, ist, die Kommunikation so wichtig ist. Und vor allem, wenn man aus anderen Herkunftsländern kommt, ist es sehr wichtig, dass man die neuen Mitarbeitenden auch wirklich emotional und so richtig mit abholt und mitnimmt und dass man sie auf Augenhöhe auch begegnet und als wirklich Teil, also als dazugehören und ein Teil des Teams zu sehen.
Streiks in den USA, das ist ja eigentlich eine Seltenheit. Gewerkschaften spielen dort seit jeher ja keine große Rolle und deshalb sind Arbeitnehmerrechte in den USA auch eher bescheiden ausgeprägt. Das ändert sich aber offenbar langsam.
Campus und Karriere. International.
An der University of California ist gerade der größte Akademikerstreit der Geschichte zu Ende gegangen. Mit Erfolg für die streikenden Lehrenden, Postdocs und studentischen Hilfskräften. Anna Radic war bei den Streiks dabei und berichtet über den Ausgang.
Höhere Löhne, ein Recht auf Elternzeit, Verbesserung bei der Kinderbetreuung und Maßnahmen gegen Mobbing. Die UCLA ist im Arbeitskampf. Gerade erst liegt der größte Streik in der Geschichte der renommierten Universität hinter ihr. An allen 10 Standorten in Kalifornien waren Postdocs, studentische Hilfskräfte und Lehrende im Ausstand. 40 Tage Streik und der Campus ein Meer aus blau-weißen Protestschildern. Organisiert hat den Arbeitskampf die Gewerkschaft UAW, United Auto Workers. 48.000 Beschäftigte haben sich daran beteiligt. Auch Mitarbeitende von Professor Tobias Higbee, der an der UCLA arbeitet.
Wir haben ziemlich regelmäßig Arbeitskampfmaßnahmen. Aber sie sind in der Regel nur von kurzer Dauer, höchstens ein paar Tage. Und es handelt sich nicht um unbefristete Streiks. Und das war das wirklich Starke und Herausfordernde an diesem Streik. Als die Mitarbeiter auf die Straße gingen, sagten sie, wir streiken, bis wir einen Vertrag bekommen. Und um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass die Universität daran geglaubt hat, dass sie das wirklich machen würden. Ich hatte auch zu kämpfen, als meine Mitarbeiter tatsächlich in einen unbefristeten Streik traten. Das war eine gewaltige Herausforderung für die Institution.
Vor allem, weil es die Zeit der Abschlussprüfungen betroffen hat. Doch die Streiks zeigen Wirkung. Für Mitarbeitende mit Kindern wurden 8 Wochen Elternzeit bei voller Bezahlung erstritten und ein Zuschuss von rund $2.000 pro Semester für die Kinderbetreuung, die in Kalifornien sehr teuer ist. Erreicht haben die Streikenden denn außerdem, dass ein Schutzverfahren gegen Mobbing am Arbeitsplatz eingeführt wird und Semestertickets für die öffentlichen Verkehrsmittel bezahlt werden. und höhere Löhne von 20 bis zum Teil 80% für studentische Mitarbeiter, Promovierende, Postdocs und befristet beschäftigte Lehrkräfte und Tutorinnen. Auch Tim Kodalle wird jetzt 27% mehr Gehalt bekommen. Aufs Jahr gerechnet ein Plus von $15.000. Der Physiker aus Deutschland ist Postdoc an der UC Berkeley und hat als ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Gewerkschaftsjugend den Streik mit organisiert. Momentan sind er und seine Kolleginnen damit beschäftigt, die neu erworbenen Rechte auf dem Campus auch tatsächlich durchzusetzen.
Generell ist so ein bisschen geht es darum, dass wir natürlich immer im Wissenschaftssystem diese krassen Hierarchien haben. Also wir als Postdocs sind alle einem Principal Investigator zugeordnet, also ein Professor, eine Professorin oder was ähnliches. Die haben natürlich immer ziemlich viel Macht über die einzelnen Postdocs, einfach dadurch, dass die Universität so strukturiert ist. Wir haben jetzt das erste Mal einen festgelegten Mechanismus in unserem Vertrag, dass wenn Leute sich gemobbt fühlen, sie sich melden können, die Gewerkschaft muss damit einbezogen werden.
Momentan werden die mehrstufigen Beschwerdeprozesse ausgefeilt, die für solche Situationen vorgesehen sind. Gewählte Vertreterinnen sollen ab jetzt mit am Tisch sitzen und versuchen, in Konfliktfällen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden eine Einigung zu erzielen. Kodalle und seine Mitstreiter setzen sich ein, wenn vereinbarte Gehaltserhöhungen ausbleiben, beraten zur Elternzeit und Kinderbetreuungszuschuss, den Mitarbeitende nun bei der Uni beantragen können. Und sie sitzen mit in Mediationsgesprächen, wenn sich Einzelne mit den Vorgesetzten nicht einigen können. Neben dieser konkreten Arbeit auf dem Campus vernetzen sie sich mit Akademikerinnen an anderen Unis, die auch über Streiks nachdenken.
Es gibt generell eine Dynamik im Higher Education Sektor hier in den USA, dass Leute sich mehr und mehr organisieren. Gerade in den letzten Wochen hatte ich zum Beispiel Beschäftigte bei der Northeastern University, der University of Southern California und der Washington State University bei der UNW als Gewerkschaft registriert. Und dabei versuchen wir dann natürlich zu unterstützen, zu beraten und von unseren Erfahrungen mitzuteilen und zu lehren.
Die Entwicklung ist relativ neu. Traditionell sind Gewerkschaften in den USA schwach. Im Moment haben sie aber so viel Unterstützung wie seit Mitte der 60er Jahre nicht mehr, sagt Professor Higby, Direktor des Instituts für Arbeits- und Beschäftigungsforschung.
In den letzten 5 Jahren hat sich die Wahrnehmung der Gewerkschaften deutlich verbessert, sodass heute Umfragen zufolge 70% der Amerikaner den Gewerkschaften positiv gegenüberstehen und ein großer Teil der Erwerbstätigen sogar sagt, dass sie gerne einer Gewerkschaft angehören würden.
Ob bei Starbucks, Amazon oder beim landesweiten Sportausstatter REI. In den letzten Monaten und Jahren gab es in den USA so viele Streiks und Gewerkschaftsgründungen wie lange nicht mehr. Der Trend könnte auch auf die akademische Welt überspringen. Professor Higby beschreibt, unter welchem Druck die studentischen Mitarbeiter und Promovierenden stehen.
Viele haben bis jetzt mit der Lehre $25.000 im Jahr verdient. So können Studierende 50 bis 80, manchmal sogar 90% ihres Nettoeinkommens alleine für die Miete ausgeben. Ich glaube, die Statistik der Universität besagt, dass 5% der graduierten Studierenden schon mal von Obdachlosigkeit betroffen waren.
Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.